NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg jetzt mit Christopher Gaube. Einen schönen Samstag Ihnen. Am Montag, da jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel mit mehr als 1.100 Toten zum ersten Mal. Seitdem tobt auch der Krieg in Nahost und beinahe genauso lange dauert auch der umstrittene Einsatz des israelischen Militärs im Gazastreifen, unter dem Hunderttausende Zivilisten leiden. Fast 42.000 Menschen sollen nach Angaben des mutmaßlich von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im vergangenen Jahr in Gaza getötet worden sein. Und genau dagegen wird heute auch in Hamburg demonstriert. Vor ein paar Minuten hat die Veranstaltung am Steindamm nahe des Hauptbahnhofs begonnen. Und unsere Reporterin Anna Rüther ist mir von dort live zugeschaltet. Anna, wie viele Menschen sind denn zur Demonstration gekommen und wie ist die Stimmung vor Ort?
Also laut dem Anmelder der Demonstration wird hier mit rund 5.500 Menschen gerechnet, die sich einreihen wollen. Die Polizei hat von vornherein ein bisschen tiefer gestapelt. Die sind von 1.500 Menschen ausgegangen. Wenn ich jetzt zu der Bühne gucke, von der ich vielleicht 20 Meter entfernt bin, dann sind es höchstens 120, naja, vielleicht auch 150 Menschen, die bislang gekommen sind. Aber es hat ja gerade eben auch erst begonnen. Das heißt, vielleicht werden es auch noch ein bisschen mehr werden.
Welche Botschaften kannst du denn vor Ort wahrnehmen?
Naja, die Kernbotschaft dieses Demozuges lautet ja, stopp den Genozid. Und so richtig bestätigen kann ich das eigentlich noch gar nicht, weil man sieht kaum Plakate. Es sind kaum Plakate zu sehen, kaum Transparente, nur sehr, sehr viel Palästina-Flaggen und natürlich auch viele dieser schwarz-weißen Palästina-Tücher. Und vor allem, was ich ein bisschen schade finde, ich habe versucht, mit dem Veranstalter zu sprechen und mit Menschen, die sich hier einreihen, einfach mal ins Gespräch zu kommen. Das gelingt quasi gar nicht. Eine einzige Frau, die habe ich ansprechen können und die habe ich gefragt, was sie denn heute hier auf die Straße treibt?
Das ist eine sehr emotionale Frage, muss ich sagen, weil wir halt super betroffen sind. Also wir haben Familie im Gazastreifen, wir haben Familien der Westbank, wir haben Familie in Libanon. Wir sind da, wir wollen unsere Stimmen erheben, dass das Ganze aufhört, dass der ganze, ja, Völkermord, der Konflikt an sich, nicht nur dieser Konflikt, der seit einem Jahr, sondern wirklich eine Lösung, die einfach für die Zukunft, für alle Beteiligten friedlich zu lösen ist. Das ist der Grund, warum wir unsere Stimmen gerne heben.
Also wenn ich die Stimmung beschreiben sollte, würde ich sagen, nicht aggressiv, aber gedrückt.
Wie soll denn die Demonstration, die Veranstaltung heute ablaufen? Was ist geplant?
Seit 12 Uhr läuft hier ja diese Veranstaltung am Steindamm, also mitten in Hamburg, direkt beim Hamburger Hauptbahnhof. Dann wird es die Kundgebung geben und so gegen 13.30 Uhr heißt es, setzt man sich hier in Bewegung und die Demonstration wird führen durch die Hamburger Innenstadt. Da ist ja auch die israelische Mahnwache, an der wird dieser Zug vorbeigehen, in Richtung Rathaus, weiter zum Gänsemarkt und dann endlich wieder, schlussendlich hier wieder am Steindamm enden. Und Aktionen sind zwischendrin erstmal keine geplant.
Die Polizei begleitet ja die Demonstration heute intensiv, heißt es. Warum eigentlich?
Naja, es ist ja nicht die erste Demo, die in Hamburg stattfindet, die aus dem pro-palästinensischen Spektrum kommt. Und da waren auch Veranstaltungen dabei, wo die Auflagen missachtet wurden, bei denen dann sehr deutliche antisemitische Äußerungen kamen und die dann mithilfe der Polizei aufgelöst werden mussten. Und für die heutige Demonstration gibt es natürlich auch sehr klare Auflagen, aber wer weiß, ob sich dran gehalten wird. Also Kernaufgabe der Polizei, antisemitische Botschaften verhindern und außerdem, ich sagte es ja gerade, die Gegendemonstration zum Beispiel vom Jungen Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft, die findet auch statt und das könnte ja theoretisch auch ein explosives Gemisch ergeben. Also das Großaufgebot ist vielleicht auch gerechtfertigt.
In der Hamburger Innenstadt gibt es heute eine Demonstration gegen den israelischen Einsatz im Gazastreifen. Live war das für uns vor Ort Anna Rüther. Wir bleiben in Hamburg. Wir wollen jetzt uns der Blauen Moschee widmen. Die steht in bester Lage, in unmittelbarer Nähe zur Außenalster, gilt als europäisches Zentrum der Schiiten, der zweitgrößten muslimischen Strömung im Juli dieses Jahres. Da fuhren allerdings ziemlich viele Beamte vor, denn Bundesinnenministerin Faeser hat das IZH, das Islamische Zentrum Hamburg, wegen enger Verbindungen zum iranischen Regime verboten. Jetzt läuft die Debatte darüber weiter, wie es denn für die Blaue Moschee weitergehen kann. Caroline Fromm hat sich umgehört.
Als das für Muslime wichtige Freitagsgebet beginnt, schaltet der Gärtner am Grundstück auf der anderen Straßenseite seinen Rasentrimmer an. Auf dem Bürgersteig gegenüber der Blauen Imam Ali Moschee stellen sich immer mehr Menschen in 7er- und 8er-Reihen nebeneinander, legen ihre Gebetsteppiche auf den Boden, ziehen die Schuhe aus und setzen sich. In der Moschee beten können sie nicht, denn seit dem Verbot sind ihre Türen verschlossen.
Ja, wenn sie eine Kirche haben, aber sie wollten in ihre Kirche so beten, aber sie werden verbannt. Wie ist, was für ein Gefühl?
Was machen wir, wenn da jetzt schneit? Was machen wir, wenn es regnet? Man kann uns die Moschee doch nicht einfach wegnehmen, ohne Begründung.
Die Gemeindemitglieder der schiitischen Moschee haben unterschiedliche Hintergründe. Deutsche Konvertiten, Menschen aus dem Irak, Afghanistan, Aserbaidschan und natürlich auch Iranstämmige beten gemeinsam. Ihr Gefühl, sie haben ihr religiöses Zuhause verloren. Denn das Bundesinnenministerium hatte das Gotteshaus beschlagnahmt, zusammen mit dem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH. Die Leitung des Vereins soll eine demokratiefeindliche, antisemitische Ideologie des iranischen Regimes verbreitet haben und eine extremistische Organisation sein. Die Führung des IZH ist mittlerweile ausgereist. Gegen das Verbotsverfahren haben sie aber noch Klage eingereicht. Die schiitischen Muslime fragen sich derweil, wie wird es weitergehen mit ihrem Gotteshaus? Mohammed Zolfagari hat nicht im IZH gebetet. Der junge schiitische Imam gehört dem traditionellen Schiitentum an. Trennung von Politik und Religion ist für Zolfagari wichtig.
Wir betrachten dieses Haus als ein schiitisches Gotteshaus, nicht ein iranisches Gotteshaus.
Er wünscht sich eine schnelle Wiedereröffnung. In Zukunft unabhängig von politischer Einflussnahme, sagt er. Jetzt, wo die Türen zu sind, könnte man einen neuen Verein gründen, schlägt er vor.
Und wir möchten, dass der Staat mit uns ins Gespräch kommt und mit unserem Großgelehrtentum, damit wir gemeinsam eine Lösung finden.
Der große Ayatollah al-Sistani, von dem er hier redet, gilt als religiöse Oberinstanz. Der konservative Schiit sitzt im Irak und tritt für eine Trennung von Staat und Religion ein. Anders als Irans Führer Ali Khamenei, dem das IZH unterstanden haben soll. Vor wenigen Tagen hat sich ein neues Aktionskomitee zu Wort gemeldet. Sie organisieren auch das Gebet vor der Moschee und fordern, das Gebäude zu den Gebetszeiten zu öffnen. Auch der Rat der Islamischen Gemeinschaften Hamburg, die Schura, bietet sich als Vermittler an zwischen Schiiten, Politik und Gesellschaft. Denn es reiche nicht, Forderungen zu stellen. Man müsse sie auch kommunizieren und später umsetzen können, sagt Vorstand Fatih Yildiz.
Jetzt, wo es keine Stimme gibt und keine Vertretung gibt, es ganz, ganz wilde Ansprüche gibt, wo also Kulturzentrum oder auch eine Gedenkstätte.
So wollen Exil-Iraner die Moschee in eine Gedenkstätte für die vor 2 Jahren von der iranischen Sittenpolizei getötete Jina Mahsa Amini umwandeln. Andere wünschen sich ein Kulturzentrum.
Wir möchten aber, dass die Kirche im Dorf bzw. die Moschee in Hamburg bleibt als Gebetsstätte. Das ist unser erstes Anliegen.
Für Yildiz stellt sich anschließend die Frage, wer ist politisch unbedenklich und hat Personal und Struktur, ein so großes Haus zu übernehmen? Ein offener Dialog mit Muslimen, Politik und Gesellschaft soll das klären.
Ein Bericht von Caroline Fromm. Bahnhöfe, die waren ja früher mal prächtige Eingangstore in die Städte, so wie in Bad Harzburg im südlichen Niedersachsen. Dort begrüßte einst der kunstvoll verzierte Bahnhof die ankommenden Kurgäste. Aber das war einmal. Seit Jahren gammelt das mondäne Jugendstilbauwerk nur vor sich hin. Die Bahn hatte es an einen Privatinvestor verkauft. Jetzt allerdings will ihn ein neuer Eigentümer aus Goslar sanieren. Der 50-jährige Oktay Yazarikol leitet einen Betrieb für Hausmeisterdienste. Und als erstes beginnt er gerade, das ehemalige Reisebüro im Bahnhof wieder in Schuss zu bringen. Matthias Zimmermann hat den Bahnhof besucht.
Mit Schwung taucht Oktay Yazarikol die Malerrolle in den Eimer mit dunkelgrauer Farbe. Gemeinsam mit 2 Kollegen streicht der 50-Jährige den Treppenaufgang zu den Gleisen in der Eingangshalle des Bad Harzburger Bahnhofs. Denn den hat er im Sommer gekauft.
Ich selber bin Goslaraner, bin auch schon in Goslar geboren und habe entsprechenden Bezug zu der gesamten Region.
Das 1905 gebaute Gebäude steht unter Denkmalschutz. Der Farbton ist deshalb genauestens mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen. In Goslar führt Yazarikol einen Service für Hausmeisterdienstleistungen. Daher kannte er das Gebäude.
Ja, also wir haben auch aufgrund der Substanz vom Gebäude und von dem historischen Denkmal her auch ein bisschen schon Herzblut für dieses Gebäude mitentwickelt und sind guter Dinge, dass man hier etwas ganz Besonderes schaffen kann.
Die Bahn hatte den Bad Harzburger Bahnhof vor 7 Jahren an einen privaten Investor verkauft. Danach war jedoch nur wenig passiert. Zuletzt war ein Immobilienunternehmen aus Hessen im Besitz des Gebäudes. Doch der hatte den Bahnhof verfallen lassen. Nun sind die Bad Harzburger froh, dass endlich etwas geschieht.
Das hat lange gedauert hier. Für so eine schöne Stadt wie Bad Harzburg sah der Bahnhof einfach nur Katastrophe aus. Man guckt sich die Stadt hier an, es ist alles schön und dann, ja.
Wenn man früher hier angekommen ist, das war ja schon peinlich. Wenn es dann wieder belebt wird, also es sollen ja auch Geschäfte wieder mehr rein, dann hoffe ich, dass es auch so bleibt.
Wir wünschen das Bad Harzburg und wir wünschen uns das ja auch für die Gäste, die nach Bad Harzburg kommen.
Nebenan reißen Jasari Kohl und seine Leute nun einen alten Schrank von der Wand. In dem Raum war einmal das Reisebüro der Bahn.
Das wird hier in Bad Harzburg nicht mehr betrieben. Und wir haben mit der Entkernung dieser Räumlichkeiten begonnen, weil wir entsprechend hier mehr Raum für entsprechende Mietinteressenten schaffen wollen. Vielleicht ein Café oder ein Friseur, ein entsprechendes Büro. Da sind wir noch aktiv auf der Suche, haben schon einige Anfragen, aber dort sind wir noch am Sondieren.
Insgesamt rund 2000 Quadratmeter Nutzfläche hat der Bahnhof. Im Obergeschoss sind Wohnungen, die der neue Eigentümer herrichten und vermieten will. In der ehemaligen Gepäckhalle sollen bald Feiern und Konzerte stattfinden.
Wir können uns hier vorstellen, entsprechend, wenn alles einmal geräumt ist, hier entsprechend Veranstaltungen stattfinden zu lassen, was auch wirklich einen Mehrwert vielleicht für Bad Harzburger Bürger auch hat.
Allerdings ist Geduld gefragt, denn Jasari Kohl ist eigentlich durch seinen Hausmeisterservice schon voll ausgelastet. Die Baustellen am Bahnhof kann er deshalb nur Stück für Stück abarbeiten. Unter anderem muss auch das historische, bunt bemalte Glasdach instand gesetzt werden. Doch dafür wartet der neue Bahnhofsbesitzer noch auf Fördergelder.
Aus Bad Harzburg war das Matthias Zimmermann. Sie werden abgefeuert und erfüllen ihren Auftrag nicht. Dann liegen sie als tickende Zeitbombe jahrzehntelang im Boden. Blindgänger. Für das Freie Theater an der Glocksee aus Hannover sind die nicht ausgelösten Bomben des Zweiten Weltkriegs zugleich ein Symbol für gesellschaftlichen Sprengstoff. Davon handelt das Stück Blindgänger. Agnes Bühring hat die Proben besucht.
Was braucht es, um explosive Situationen zu entschärfen? Dieser Frage ist das Team um Projektleiterin Lena Kussmann erst einmal ganz konkret nachgegangen. Es hat Kontakt zur Feuerwehr Hannover und zum Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen aufgenommen. Wir sind die, die nicht aus unseren Fehlern lernen können, sagte ihnen dort ein Sprengmeister.
Es gibt viele Situationen, wo Fehler machen und scheitern uns nach vorne bringen. Es gibt aber auch brisante Situationen, wo wir einfach wahnsinniges Fingerspitzengefühl brauchen, weil die sowieso schon so hochexplosiv sind, im realen Sinne oder im übertragenen Sinne, dass wir eben eine besondere Sensibilität brauchen, damit umzugehen, damit es nicht schief geht.
Dass es dabei um etwas geht, das unsichtbar ist, wird im Bühnenraum eine Rolle spielen. Manche Bereiche sollen für das Publikum nicht zu sehen sein. Neben zwei Schauspielern gehören ein Tänzer, ein Medienkünstler sowie Künstlerinnen im Exil zum Team. Dazu kommt die ukrainische Musikerin Mascha Kaschina, die das Vibraphon spielt.
Das Vibraphon ist ja auch letzten Endes ein Metallschlagwerk. Also wir haben auch ein Instrument, genauso wie die Munition, was eben Metallen klingen kann.
Munitionsschrott als Klangkörper. Ein Antikriegsstück lautet der Untertitel der Produktion. Um das Stück zu entwickeln, hat das Team des Theaters an der Glocksee im Vorhinein Menschen befragt, die das Fallen von Bomben miterlebt haben, zum Beispiel in der Ukraine. Doch gehe es mitnichten darum, sich dem Grauen, das wir nur aus dem Fernsehen kennen, einmal anders zu nähern, sagt Lena Kussmann.
Man muss sich eingehend mit diesem Objekt befassen oder eben eingehend mit einer Situation. Man muss Sicherheit für alle Beteiligten schaffen. Es braucht eine große Kooperationsbereitschaft von allen, um letzten Endes diese gesamte Situation eben für alle über die Bühne zu bringen, sodass niemand verletzt wird.
Hier findet sich wieder auch eine Parallele zur explosiven Stimmung im Land, die bei vielen Themen in der Gesellschaft derzeit deutlich zu spüren ist. Ließe sie sich in so einem stärkeren Miteinander besser entschärfen? Wäre es leichter, wenn wir wüssten, dass wir alle hochgehen, wenn wir nicht kooperieren?
Blindgänger, ein Antikriegsstück. Premiere ist am 16. November in Hannover und schon in der kommenden Woche gibt es einen Infoabend zu der Produktion im Theater an der Glocksee. Und das waren die Themen aus Norddeutschland.